Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute was ganz Besonderes an, eine Sonderausgabe des Infomagazin Dialog vom September 2025. Der Titel ist ja schon, also der ist schon eine Ansage. Smart Factory 6.0. Warum Bildung über die Zukunft der Produktion entscheidet.
Absolut. Es geht also um diese große, ja fast schon beängstigende Frage, bilden wir in Deutschland eigentlich die richtigen Leute für die Industrie von morgen aus? Oder laufen wir da gerade sehenden Auges gegen eine Wand? Und ich muss sagen, die Artikel zeichnen ein Bild, das ist irgendwo zwischen Weckruf und ja, Alarmsirene. Packen wir das mal aus.
Ja, Alarmsirene, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Spannende ist, wie das Magazin diese Dringlichkeit untermauert. Es wirft einem ja nicht nur Meinungen entgegen, sondern baut seine ganze Argumentation auf einer einzigen zentralen Idee auf. Die prangt direkt auf dem Cover. Eine Formel von den Ökonomen Mankiw, Roma und Weil. Moment, eine Formel.
Ja.
Y ist gleich A mal K hoch Alpha mal H hoch Beta mal L hoch 1 minus Alpha minus Beta. Okay, eine Wirtschaftsformel auf dem Cover. Das ist schon mal ein Statement. Das schreit jetzt nicht gerade nach leichter Lektüre. Was verbirgt sich dahinter?
Es ist viel einfacher, als es aussieht, aber die Implikation ist, also die ist gewaltig. Die Formel beschreibt im Grunde, was Wirtschaftswachstum, also Y, erzeugt. Und da gibt es die klassischen Faktoren. K für Kapital, also Maschinen, Geld, und L für Arbeit, also die Menschen.
Okay, klar. Der revolutionäre Gedanke, den die drei aber eingebracht haben, ist der Faktor H, Humankapital. Und das ist die Summe aus Bildung, Wissen, Fähigkeiten.
Die Kernaussage des ganzen Magazins ist, du kannst so viel Geld und Maschinen haben, wie du willst, wenn dein H-Faktor, dein Humankapital, nicht stimmt, bricht dein Wachstum ein. Und genau hier, so die These, liegt Deutschlands Achillesferse. Es geht also gar nicht mehr primär um die Maschinen. Nein, es geht um die Köpfe, die sie bedienen, warten und vor allem weiterdenken. Und da scheint es eine gewaltige Kluft zu geben. Ein Zitat aus einem Leitartikel hat sich bei mir richtig festgesetzt. Unsere Maschinen sind auf 2030 programmiert, unsere Ausbildung hängt im Jahr 2005.
Uff. Das ist ja nicht nur eine Lücke, das ist ein Graben von 25 Jahren. Einerseits lesen wir von diesen Leuchtturmprojekten, den neuen Chipfabriken in Dresden, ja? Und auf der anderen Seite beschreiben die Autoren die Realität in Berufsschulen und Unis als, Zitat, Kreidezeit. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Die Autoren würden wohl sagen, leider nicht. Was das so eindringlich macht, sind die harten wirtschaftlichen Folgen, mit denen sie das belegen. Die Ausbildung wird als das Nadelöhr der Industrie bezeichnet. Okay, Nadelöhr. Und das ist mehr als nur ein Schlagwort. Da wird eine Randstadt-IFO-Befragung von Juli 2025 zitiert, die besagt, dass 62% der Unternehmen Investitionen verschieben, nicht weil das Geld fehlt.
Sondern?
Weil die Fachkräfte fehlen. Und es wird noch dramatischer. Der PwC CEO Survey prognostiziert, dass der Pool an verfügbaren Arbeitskräften bis 2035 um 7,2 Millionen Menschen schrumpfen wird. 7,2 Millionen. Das ist eine unfassbare Zahl. Das ist ja eine demografische Zeitbombe, die auf eine akute Qualifikationskrise trifft.
Genau.
Das heißt ja im Umkehrschluss, Milliardeninvestitionen in Technologie verlaufen buchstäblich im Sand, weil niemand da ist, der sie sinnvoll nutzen kann.
Genau, das ist der Punkt. Das Humankapital wird zum limitierenden Faktor. Und das Magazin wird dann sehr, sehr konkret, woher diese Lücke eigentlich kommt. Ah, und da wird es doch wirklich interessant. Ein Artikeltitel lautet, mit Goethe allein programmiert man keine Zukunft. Das ist natürlich provokant, sehr provokant.
Aber ist das fair? Es geht ja nicht darum, die Geisteswissenschaften abzuschaffen, oder?
Nein, nein, und da sind die Autoren auch sehr differenziert. Es geht nicht darum, Goethe gegen Code auszuspielen. Der Punkt ist ein anderer. Kritisches Denken, Ethik, das bleibt alles wichtig. Aber digitale Kompetenzen, also KI, Datenanalyse, Robotik, sind eben keine Nischenthemen mehr?
Sondern?
Sie sind zur vierten Kulturtechnik geworden. Neben Lesen, Schreiben, Rechnen. Und im deutschen Bildungssystem, so die scharfe Kritik, werden diese fundamentalen Fähigkeiten immer noch wie ein exotisches Wahlfach behandelt.
Genau so. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das ist eine fundamentale Fehleinschätzung dessen, was heute allgemein Bildung sein muss.
Das führt uns ja direkt zu den Symptomen. Das Magazin seziert das Problem ja regelrecht. Wo fangen wir an? Lehrpläne.
Genau. Erstens die Lehrpläne.
Die bilden oft noch für Berufe aus, die rasant an Relevanz verlieren. Ein Ingenieur lernt heute vielleicht immer noch exzellent die Grundlagen der Mechanik. Aber wenn er keine Ahnung von Data Science hat, um die Sensordaten seiner Maschine auszuwerten, ist er in 5 Jahren nur noch die Hälfte wert. Die Lehrpläne hinken also Jahre hinterher. Jahre. Das zweite Problemfeld ist, sehr menschlich, die Lehrkräfte.
Oh ja, da war diese Karikatur. Eine Lehrkraft 2024 mit dem Schild "Nicht berühren, nicht erschrecken", die eine Tafel mit Kreide umklammert.
Das ist bissig, aber da steckt ja auch eine Tragik drin.
Absolut. Man wirft den Lehrern ja oft vor, sie gehen nicht mit der Zeit. Aber das Magazin untermauert das mit Zahlen von Bitkom. Zwar haben über 50% der Lehrer schon mal aus Neugier KI-Tools ausprobiert.
Okay, immerhin.
Aber 75%, 3 von 4, haben noch nie eine einzige Fortbildung dazu bekommen.
3 von 4, das ist ja kein Unwille, das ist ein Systemversagen.
Genau. Man lässt die Leute, die die nächste Generation ausbilden sollen, mit der größten technologischen Revolution seit dem Internet komplett allein. Das erzeugt natürlich Unsicherheit, Misstrauen, Abwehr. Klar, man kann ja nicht erwarten, dass die sich das alles nebenbei auf YouTube beibringen. Und das dritte Problemfeld, die Hochschulen. Da wird ja auch ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet. Ja, hier prallen Welten aufeinander. Das Magazin stellt als Beispiel die TU München mit einem Jahresbudget von 1,6 Milliarden Euro der Hochschule Bochum gegenüber. Dort muss ein Labor für den gesamten Fachbereich mit 5.000 Euro pro Jahr auskommen.
5.000 Euro? Im Jahr?
Im Jahr. Davon kannst du nicht mal einen modernen 3D-Drucker kaufen. Gleichzeitig wird kritisiert, dass viele MINT-Studiengänge zu theoretisch sind, zu weit weg von der industriellen Realität. Und das führt zu diesem absurden Paradoxon, das beschrieben wird. Moment, ich habe mir die Zahlen notiert. Hier. 140.000 unbesetzte Ingenieurstellen auf der einen Seite und rund 40.000 arbeitslos gemeldete Ingenieure auf der anderen. Wie kann das sein? Sie sind nicht schlecht ausgebildet, sondern für den falschen Bedarf. Das sind oft hochqualifizierte Leute in klassischer Maschinenlehre, gesucht werden aber Hybrid-Talente. Maschinenbauer, die Python programmieren können.
Ah.
Oder Chemieingenieure, die mit KI-Modellen für Materialsimulationen umgehen können. Die Qualifikationen passen einfach nicht mehr auf die Nachfrage. Es ist, als würde man exzellente Kutscher ausbilden, während die Welt nach Automechanikern schreit.
Ein Punkt, der das für mich auf den Punkt bringt, ist dieses Konzept des Computational Thinking. Also die Fähigkeit, Probleme so zu zerlegen, dass ein Computer sie lösen kann. Eine kognitive Grundtechnik fürs 21. Jahrhundert.
Genau. Es geht nicht darum, dass jeder zum Programmierer werden muss. Es geht um eine neue Art zu denken. Und genau hier wird die Lücke international so richtig sichtbar. Die ICIS-Studie von 2023 zeigt, dass deutsche Achtklässler da unter dem OECD-Mittelwert liegen.
Alarmierend. Und das ist ein gutes Stichwort. Wenn wir da schon unter dem Durchschnitt liegen, was machen andere Länder denn besser? Das Magazin schaut da ja ziemlich neidisch über die Grenzen.
Ja, die internationalen Beispiele werden als Kontrastfolie genutzt, um zu zeigen, was möglich wäre, wenn der politische Wille da ist. Und es ist wirklich erstaunlich. Das Beispiel aus den USA fand ich besonders krass. Diese Magnetschulen, die sich auf KI und Smart Factory fokussieren. Eine Schule in Dallas, Texas. Ich musste das zweimal lesen. Schüler ab der 9. Klasse arbeiten dort mit Python und TensorFlow. Ja.
Die entwickeln digitale Zwillinge für reale Produktionsprozesse. Stell dir das mal vor, 15-Jährige bauen virtuelle Fabriken am Computer.
Und es geht nicht nur um coole Technik. Der Punkt ist, sie lernen, in Systemen zu denken. So ein digitaler Zwilling verbindet ja Mechanik, Elektronik, Software, Datenanalyse. Das ist genau dieses integrierte Denken, das später gebraucht wird. Und das ist kein Einzelfall.
Okay, was noch?
Südkorea plant, alle Schulbücher durch KI-gestützte adaptive Lernplattformen zu ersetzen.
Also personalisiertes Lernen im großen Stil.
Genau. In Finnland, der Klassiker, ist Programmieren seit 2016 Pflichtfach ab der Grundschule. Und dann natürlich der Blick in die Schweiz.
Lass mich raten, die sind uns weit voraus.
Laut IMD-Ranking zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit ist die Schweiz auf Platz 1, Deutschland auf 19.
Platz 19, ouch. Woran liegt das? Mehr Geld?
Nicht nur. Die Quellen führen das auf eine glasklare langfristige Strategie zurück und vor allem auf ein exzellentes, konsequent modernisiertes, duales Bildungssystem. Die verbinden Theorie und Praxis viel enger.
Und schneller, viel schneller. Es gibt ein Zitat in einem der Artikel, das ist so treffend und deprimierend zugleich. Die Schweiz digitalisiert leise, präzise und effizient. Deutschland diskutiert noch über die Zuständigkeit des WLANs im Rathauskeller. Ein vernichtendes Urteil. Okay, wir haben eine klare Diagnose, alarmierende Symptome und wir sehen, andere enteilen uns. Was muss denn jetzt passieren? Gibt es da auch konkrete Lösungen?
Ja. Es wird sehr konkret. Die zentrale Forderung ist nichts Geringeres als ein bildungspolitischer Kraftakt. Vergleichbar mit der Agenda 2010. Es geht also nicht um kleine Korrekturen, es geht um einen echten Systemumbau.
Ein Kraftakt? Was sind denn die zentralen Hebel?
Es sind im Grunde vier große Forderungen. Erstens, Inhalte radikal modernisieren. Das heißt, Digitalkompetenz wird Pflichtfach wie Deutsch oder Mathe.
Ab wann?
Ab der Grundschule. Und für die Berufsausbildung heißt das, jeder einzelne Beruf, egal ob Bäcker oder Bankkauffrau, bekommt einen digitalen Kern. Grundlagen in Datenanalyse und KI sollen so selbstverständlich werden wie heute der Dreisatz.
Okay, das klingt gut, aber ist das realistisch? Braucht ein Bäcker wirklich KI und Datenanalyse? Überfrachtet man da nicht die Ausbildung? Was sagen die Quellen dazu?
Eine berechtigte Frage. Und die Antwort des Magazins ist ein klares Ja. Der Bäcker der Zukunft steuert vielleicht keine Backstraße mehr per Hand, sondern überwacht einen KI-optimierten Prozess. Er muss die Daten verstehen, die ihm das System liefert, zu Gärzeiten, Energieverbrauch.
Ah, okay.
Es geht nicht darum, dass er die KI programmiert, sondern darum, dass er ein kompetenter Anwender ist. Das ist der entscheidende Unterschied.
Verstehe. Kompetente Anwender, nicht passive Nutzer. Was ist die zweite Forderung?
Lehrkräfte befähigen. Hier wird eine nationale Strategie gefordert. Schluss mit freiwilligen Nachmittagskursen. Stattdessen verpflichtende, zertifizierte Fortbildungen für alle und feste KI-Module im Lehramtsstudium.
Das klingt logisch. Und die anderen beiden Punkte?
Die Infrastruktur schaffen. Berufsschulen sollen zu Lernfabriken werden. Mit Robotik, VR-Brillen, mit allem, was die Industrie auch nutzt. Und viertens, und das finde ich einen der spannendsten Gedanken, wir müssen ganz neue Berufsbilder schaffen.
Was meinst du damit?
Das Magazin entwirft als Gedankenexperiment das fiktive Jobprofil eines Industrial Transformation Lead.
Eines was?
Eines Wertschöpfungsmanagers. Das ist keine klassische Ingenieurin, kein reiner BWLer. Das ist eine strategische Rolle, die Technologie, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit verbindet. Eine Person, die eine Fabrik in Richtung Kreislaufwirtschaft und KI-gesteuerter Effizienz umbauen kann. So eine Rolle gibt es heute in den Ausbildungsplänen noch gar nicht.
Das ist eine super Überleitung. In einem fiktiven Interview im Magazin fordert ein SPD-Politiker ein deutsches MIT, also eine technische Elite-Uni. Er sagt, es scheitert nicht am Geld, sondern am politischen Willen. Ist das die Lösung? Brauchen wir solche elitären Leuchttürme oder müssen wir nicht viel mehr in der Breite besser werden? Ist das nicht ein Widerspruch? Das ist die zentrale strategische Frage, die aufgeworfen wird. Und die Antwort der Autoren ist? Es ist kein Widerspruch. Man braucht beides. Beides. Ja.
Einerseits wird die katastrophale Unterfinanzierung in der Breite beklagt. Das Beispiel Bochum zeigt das ja. Ohne eine solide Grundausbildung für alle bricht die Basis weg. Andererseits wird der Mangel an international sichtbarer Spitze, an Orten, die die besten Talente anziehen, als strategisches Defizit beschrieben. Also eine Doppelstrategie. Das Fundament stärken und gleichzeitig an die Weltspitze wollen.
Genau. Die Idee eines deutschen MIT zielt darauf ab, ein Signal zu setzen. Ein Ökosystem zu schaffen, wo Spitzenforschung, Start-up-Kultur und eine radikal moderne Ausbildung zusammenkommen. Die Hoffnung ist, dass so ein Leuchtturm dann auch in die Breite ausstrahlt. Okay, was bedeutet das jetzt alles? Wenn du das zusammenfasst, was ist die eine Kernaussage, die man aus diesem Magazin mitnehmen sollte? Wenn man es auf einen Punkt bringt, dann ist es dieser. Humankapital ist kein weicher Faktor mehr, es ist die härteste Währung im globalen Wettbewerb. Die industrielle Transformation in Deutschland scheitert derzeit nicht an der Technik. Sie scheitert nicht am Kapital. Sie droht an der systematischen Vernachlässigung der Kompetenzen zu scheitern. Puh,
Die Lücke zwischen dem, was die Industrie braucht und dem, was das Bildungssystem liefert, ist von einem Ärgernis zu einem, ja, handfesten strategischen Risiko für unseren Wohlstand geworden. Das ist ein starkes und ziemlich ernüchterndes Schlusswort. Ich möchte dir und euch allen zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben, der mich am meisten beschäftigt hat. In dem Magazin ist ja diese fiktive Stellenanzeige für einen Industrial Transformation Lead abgedruckt. Und ganz am Ende steht ein einfacher Satz. Diese Anzeige ist fiktiv, aber genau darin liegt das Problem. Das lässt einen nachdenken. Vielleicht ist der wichtigste Job für die Zukunft Deutschlands einer, den wir heute noch gar nicht systematisch ausschreiben, weil uns das Berufsbild dafür fehlt. Was meinst du dazu? Welche Fähigkeiten bräuchte diese Person? Und noch wichtiger, wo in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen, siehst du vielleicht schon Menschen, die diese Rolle bereits ausfüllen, ganz ohne den offiziellen Titel zu tragen?